Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm-Podcast. Ich war wieder zu Gast bei Ritchie und der Börse Stuttgart. In unserem heutigen Gespräch haben wir mal nicht über die besten Aktien gesprochen, sondern über den Umgang mit Fehlern, was ich aus bisherigen Fehltrades gelernt habe und welche Risiken Anleger im Aktienmarkt im Blick haben sollten. Anhand von drei Punkten versuche ich meine Investments besser einzuschätzen und ich trenne mich dann auch von Aktien. Mit dem Ziel, die Performance und auch den Gesamtertrag meines Depots weiter hochzuhalten. Wir haben auch über die letzte Zinssenkung gesprochen und wie diese neue Investitionsmöglichkeiten schaffen können. Alles in allem war dies wieder ein sehr interessantes Gespräch, welches auf dem YouTube-Kanal der Börse Stuttgart auch wieder überdurchschnittlich viele Aufrufe erzielen konnte. Ich wünsche euch nun viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.
Die Technik macht möglich. Wir schalten diesmal wieder auf die andere Seite der Erdkugel und begrüßen Alex Fischer. Hallo.
Ich grüße dich, Ritchie, und an alle Zuschauer.
Wir haben ja in unserem letzten Video gesagt, okay, nächstes Mal vom Thema teuer zu günstig. Ich würde gerne eine Hausaufgabe mitgeben, weil vielleicht drehen wir dieses Jahr noch ein Video, weil mir hat es wirklich Spaß gemacht. Und zwar würde ich mal deine drei schlechtesten Trades kennen. Weil ich es immer ganz interessant finde, auch zu sagen, auch ein Profi macht Fehler oder auch nur durch Fehler wird man zu einem Profi, wenn ich jetzt als Profi hier bezeichnen darf. Kannst vielleicht selber sagen, ob du dich als Profi siehst oder nicht. Aber man sieht halt ganz klar, es ist oft ein steiniger Weg. Und ja, ist natürlich schön, wenn man Fehler von anderen schon mal gesehen hat, dann macht man sie nicht. Häufig braucht man aber auch den Weg, der steinig sein muss, um zum Erfolg zu kommen, glaube ich. Und jetzt mal grundsätzlich erstmal, würdest du dich als Profi einschätzen und wie wichtig sind Fehler für dich, um ja zum Erfolg zu kommen irgendwann?
Also ich sehe mich eher als erfahrenen Anleger. Ich mache das ja mittlerweile auch seit, glaube über 25 Jahren und seit 2012 würde ich mal sagen, fokussiert auf Dividendenstrategie und dann ab 2014 in der Vollzeit-Selbstständigkeit. Deswegen bin ich auch kein Trader. Ich muss jetzt nicht jeden Tag meine 1% oder wie viel man da schafft rausholen, sondern für mich ist das langfristige, jährliche Ergebnis halt ausschlaggebend, auch im Vergleich zum Markt, dass ich da solide abschneide. Ja, und meine Strategie ist zum Beispiel so darauf ausgelegt, dass ich mich ja grundsätzlich mit unterbewerteten Unternehmen beschäftigen möchte, weil ich einfach sehe, im Einstieg liegt der Gewinn, kennen wir ja alle. Das heißt, man muss dort schauen. Jetzt ist ein Unternehmen natürlich nicht unterbewertet, obwohl es denen gut geht. Ja, also in der Regel ist es dann auch so, dass zwangsläufig die Situation bei den Unternehmen, mit denen ich mich beschäftige, eher im Moment schlecht ist. Warum auch immer. Konjunktur, Zyklen oder Probleme in dem Unternehmen ist jetzt erstmal dahingestellt. Das heißt, ich habe eigentlich grundsätzlich die ganze Zeit mit Unternehmen zu tun, denen es nicht so gut geht. Aber die Idee dahinter ist, dass ein Unternehmen das in ein, zwei Jahren schafft, sagen wir mal ein neuer CEO, irgendwas umgebrochen, Transformation in dem Unternehmen, was auch immer. Und in ein, zwei Jahren schaffen sie dann so die Trendwende und kommen dann wieder raus und werden dann zu diesem starken Unternehmen. Ja, das ist dann der Moment, wo ich dann so eine Aktie finde, mich damit befasse und dann auch merke, sieht gut aus, es schaffen die Dividendenzahlung sollte, wenn möglich, solide weiterlaufen, muss vielleicht nicht erhöht werden. Das gibt mir dann die Möglichkeit, praktisch so in diesem Dip höhere Erträge zu generieren, so als Ausgleich, als Bonus für die Zeit danach. Ja, und dann ergeben sich natürlich zwangsläufig auch so wie der Griff ins Klo, dass du sagst, okay, habe ich anders eingeschätzt, es dauert einfach länger. Und da habe ich natürlich auch in meinem Portfolio einige Werte in den letzten Monaten und Jahren gehabt, über die ich mich heute wahrscheinlich auch ärgere oder wo ich sage, ja gut, das hättest du ja sparen können. Aber oftmals.
Aber haben dir diese Fehler, die du gemacht hast, ich nenne es mal, wobei heißt Fehler, Fehleinschätzungen.
Fehleinschätzungen,
zum Zeitpunkt hätte es auch gut gehen können. Aber haben die dir auch dazu geholfen zu sagen, okay, das stärkt mich auch in gewisser Weise in meinem Anlegerstrategie oder es erdet mich auch ein bisschen, dass ich nicht glaube, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Oder hast du einfach auch Sachen daraus gelernt und sagst, ah, ich habe das jetzt mal so und so bewertet, nächstes Mal gehe ich da vielleicht anders vor. Also mir geht es einfach erstmal darum, sind Fehler grundsätzlich als Anleger immer nur falsch? Natürlich, sie kosten meistens Geld und deswegen sind sie erstmal falsch. Aber kann man auch irgendwas Positives aus Fehler rausziehen, bevor wir uns seine Fehler gleich anschauen werden?
Also ich denke schon, dass es wichtig ist, Fehler zu machen, weil daraus entstehen ja die Erfahrungen. Was ich auch gemerkt habe, ist, es ist sehr schwer, anderen Anlegern meine Fehler zu vermitteln, dass sie dann einfach sagen, so wie bei Zurück in die Zukunft, okay, vermeide ich einfach, wenn Alex es sagt, sondern es ist leider oft so, die Abkürzung geht nicht den Weg, sondern jeder muss praktisch eigene Erfahrungen sammeln. Also ich könnte dir jetzt irgendwas sagen, wo ich sage, das könntest du dir mal zu Herzen nehmen. Es ist oft, gerade bei vielen jungen Anlegern so, dass sie dann sagen, ja gut, okay, aber ich glaube schon dran. Ich sage so, ja, Ich habe da schlechte Erfahrungen mit und du sagst, doch, ich trau dem aber. Und deswegen entsteht bei jedem die eigene Erfahrung. Man muss halt gucken, was kann ich daraus lernen, wie du schon sagst. Und ich habe jetzt heute mal drei verschiedene Beispiele mitgebracht, die eigentlich ziemlich schnell auffallen und bei denen man sich in eine Art Handout-Checkliste, wenn man also in Aktien einsteigt, wirklich diese Fragen selber beantworten kann und sagen kann, ist das so? Habe ich damit Erfahrung gehabt in der Vergangenheit? Wie ging das aus? Ja, nehmen wir mal das Beispiel Wirecard, hat es ja letzte Mal im letzten Video auch mal angesprochen. Das ist zum Beispiel Thema bei mir Gerüchteküche. Da könnte man einfach in sein Handout, in seine Aktien-Checkliste eintragen, bei Gerüchten einfach Finger weg. Das ist wirklich rationales Denken, man muss es auch umsetzen, konsequent. Das ist das, was oftmals nicht so leicht ist, weil man dann glaubt, ja gut, aber der CEO hat ja gesagt. Aber wenn man sich die Sachen notiert, aufschreibt, dann sachlich damit umgeht, kann man zumindest das Risiko so weit minimieren. Und in meinem Depot würde ich mal sagen, alles, was wir da heute besprechen, wenn wir das Pareto-Prinzip nehmen, so 80-20, bin ich da unter 20. Also ich bin da eher so bei 90-10 und das heißt, ich kann mir diese Fehler auch erlauben. Bist du jetzt bei 50-50, weil du einen ganz anderen Ansatz verfolgst, weil du sagst, jetzt erst recht und jetzt verdopple ich und jetzt all in, weil immer wieder du die Fehler nicht wahrnimmst und sie als Chance nimmst, dann ist das ein extremes Ungleichgewicht, was natürlich auch zu einer Gesamt-Depot-Performance führt, die einfach mies ist. Und ich würde mal sagen, mit 10% Ausfällen auf die Jahre in den verschiedenen Werten, die auch manchmal gar keine große Gewichtung haben, erziele ich ja dann doch irgendwie seit Launch meiner Dividendenalarmstrategie ansehnliche jährliche Renditen. Und das
10% ist ja wirklich sehr, sehr wenig, ehrlich gesagt. So eine Fehlerquote von 10%. Ich muss auch sagen, du hast jetzt auch keine Werte drin, die dann 100% im Jahr machen. Nichtsdestotrotz sind nur 10% Griff ins Klo, um die zu zitieren, eine relativ gute Quote. Und ich nehme mal mit, ich würde gerne Trouble Double, das ist jetzt nicht unbedingt deine Theorie, deine Philosophie, wie du vorgehst.
Nee, sondern, also du könntest ja zum Beispiel auf 5 Aktien setzen, die dann komplett ausfallen. Die Dividende fällt aus, der Aktienkurs halbiert sich. Ja, aktuell ist zum Beispiel Walgreens so ein Fall, wo viele im Depot haben und die Aktie eigentlich immer nur noch weiterfällt. Die habe ich auch im Depot, kann ich auch nochmal gleich ansprechen. Aber das ist meine allerkleinste Position im Depot. Da habe ich damals eine kleine Tranche aufgenommen. Da war die Idee, okay, je nachdem, wie sich das entwickelt, kann ich die Position ausbauen. Also ganz ehrlich, ob ich die heute verkaufe oder nicht, es wird in meinem Depot eigentlich überhaupt nichts verändern, dass meine Sparrate höher im Monat. Deswegen, so eine Sachen müssen auch im Verhältnis sein. Ja? Also gut laufende Werte über Jahre, die stocke ich dann natürlich auch mal wieder auf. Aber bei Sachen, wo ich einsteige, wo ich merke, es kommt noch nicht ins Rollen, da versuche ich natürlich auch das Risiko zum Beispiel durch kleinere Positionen gering zu halten. Oder eben, wie wir auch gleich sehen werden, dass ich dann auch irgendwann die Reißleine ziehe. Klappt bei mir auch noch nicht so gut. Habe ich auch noch, wie gesagt, Walgreens ist noch im Depot bei mir, wo andere wahrscheinlich schon lange verkauft haben. Aber ja, bei Intel zum Beispiel habe ich mich auch getrennt jetzt.
So, also du hast gesagt, 3 Oberkategorien hast du mal zusammengefasst. Ich glaube, die erste war eher so vom Management, von der obersten Ebene, der Steuerungsebene. Du sagst, ja, läuft das alles noch sauber? Glaube ich noch, was die sagen? Vertraue ich denen? Wie haben die in früheren Unternehmen agiert? Wann wirst du da so ein bisschen misstrauischer, was für historische Ereignisse waren, wo du sagen könntest, da hätte ich früher die Augen aufmachen sollen?
Also für mich ist der Zeitfaktor wichtig. Ich habe jetzt mal hier als Beispiele aufgeschrieben, Bayer, Fresenius und auch Intel. Gerade bei Bayer weiß man ja, CEO Baumann ist gekommen, ich glaube 2016 und ich glaube 48 Stunden später hat er Monsanto gekauft. Okay, vielleicht war es auch eine Woche, ich bin mir nicht sicher. Und seine gesamte Karriere als CEO hat er damit sich praktisch nur um Monsanto gekümmert und hat praktisch Milliardenwerte verbrannt. Und ich glaube, letztes Jahr, 2023 ist er gegangen. Das ist für mich eine Zeit, wo ich sage, wo ist da die Aufsicht? Wer reagiert dort? In Amerika weißt du ja selber, bei Starbucks hat man jetzt das Beispiel, da ist der CEO noch nicht lange da und wird dann direkt nach Hause geschickt und es wird ein anderer geholt. Da wird man sowas nicht so lange aussitzen. In Deutschland ist es auch bei Fresenius der Fall gewesen. Viele, viele Jahre wurde da praktisch dem CEO einfach ewig Zeit gegeben und man merkt ja eigentlich, tut sich was, in den Quartalszahlen immer nur Versprechungen. Oft, also bei Bayer sind es ja krasse Verfehlungen, Managementfehler, die man irgendwie auch als Anleger sieht, aber dann immer wieder hofft, ja, Turnaround, ja, der muss ja nur das machen und das und das. Und da war ich leider auch in der Vergangenheit oft zu gutmütig unterwegs. Und ich möchte mich auch in Zukunft, das habe ich mir so als Ziel gesetzt, so diesen Zeitraum 1 bis 2 Jahre und in den Quartalszahlen möchte ich das auch sehen. Also es müssen jetzt nicht zwingend gleich die Zahlen sein, aber man könnte sich Racket Bank diese anschauen. Wenn du schaust, dann fangen die an, Aktienkurs gefallen, sieht alles nicht ganz so gut aus. Die fangen an und sagen, wir gliedern jetzt gewisse Marken oder auch Segmente aus dem Unternehmen aus, die nicht so rentabel sind. Da merkst du gleich, da legt jemand Hand an, die sind kontinuierlich dabei, was zu machen. Und das möchte ich praktisch sehen in den Aussichten, in den Zahlen. Und ansonsten würde ich in Zukunft mich eher von solchen Unternehmen trennen und dann sagen, nee, das dauert mir zu lange. Also Beispiele wie Bayer und Fresenius, gerade auch deutsche Werte. Ich weiß nicht, ob das an der Aktienkultur liegt, aber da versagen für mich auch die Aufsicht.
Also deutsche Werte, da denke ich an die Vergangenheit, jetzt vor den 2000er, da fängt man sofort die Hochzeit Daimler und Chrysler ein, oder man kann es auch feindliche Übernahme nennen. Das war für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, der Herr Schrempf hat sich da irgendwie so ein Monument setzen wollen, aber ja, irgendwie nicht rechtzeitig überdacht, was da eigentlich rauskommen soll, und auch wirklich am Schluss, ich glaube 2007 hat das Ganze wieder aufgelöst, mit immensen Verlusten für die Aktionäre eigentlich das Ganze wieder aufgelöst. Sind also auch solche, ja, solche extremsten Alpha-Männchen, die sind ja manchmal ganz gut, muss man sagen, aber wenn sie durch ihre Aktion eher für sich was machen wollen und nicht für die Aktionäre, für die Eigentümer, ist es auch so ein Moment, wo du sagst, hoppala, dem schaue ich genauer auf die Finger?
Ja, es ist für Anleger wie uns natürlich oft auch schwierig. Ja. Man kriegt ja nur diesen Anleger-Einheitsbrei präsentiert, ja, dieses politische Sprech, wo wir sagen können, ja, er hat ja total toll gesprochen und gemacht und getan. Daraus wirklich zwischen den Zeilen zu lesen, kann er das? Schafft er das? Bis wann will er das alles umgesetzt haben? Also mich interessieren oft dann auch so Analystenkommentare, weniger so die Kursziele, sondern dass da so einer von der Citibank mal sagt, ja, er hat das und das gesagt, wie auch immer er das schaffen will, wir sehen das skeptisch. Das sind so Sachen, wo ich sage, ah, okay, ist offensichtlich nicht so leicht, bestimmte Dinge zu schaffen. Ja, es war natürlich bei Fresenius das Beispiel noch mit Covid. Die sind natürlich alleine schon dort in einer Sondersituation gewesen, die vielleicht andere Unternehmen jetzt nicht hatten. Aber im Gesundheitsbereich ging es ja drunter und drüber. Aber BASF zum Beispiel, ja, da war jetzt der langjährige CEO, ist ja endlich auch gegangen. Der hat natürlich zum Ende hin nochmal ordentlich Dividende ausgeschüttet, die sich BASF vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich leisten kann. Da wollte man genauso auch nochmal schön mit erhobenen Hauptes das Unternehmen verlassen. Bin ich auch irgendwie kein Freund von. Also es muss alles schon irgendwie in die Geschäftsentwicklung passen. Und da ist BASF auch schon wieder sehr, sehr lange dabei, irgendwie nicht die Kurve zu kriegen.
Und was ist so bei Intel für dich die Aussage gewesen? Guter Chipmarkt läuft nicht, die Chips haben diverse Bugs gehabt. Vor kurzem haben wir auch gemerkt, ja, Sparkurs oder Sparziele müssen eingehalten werden. Das Werk in Deutschland wird nicht gebaut. Sie kommen auch nicht richtig in die Gänge, was Grafikkarten oder Grafiken anging. Sie haben es immer wieder versucht, ja. Das Ding läuft so halbmeißen, ihre Arc-Chips, auch im AI-Bereich, kriegen sie nicht richtig die Fuß in die Tür. Was war für sich so Intel-Management die größten Fehler in den letzten Jahren, wo du sagst, ich weiß nicht?
Also der Einstieg war gar nicht mal so schlecht. Nach meinem Einstieg, ich war vor anderthalb Jahren, hat die Aktie direkt 70% gemacht. Das lief dann schon ziemlich gut. Klar, neuer CEO, Sprech und alles, was für Ideen, was man alles machen kann. Aber dann haben sich jetzt in den letzten Monaten die Kommentare immer mehr gehäuft, dass das mit der Qualität der Chips, was da erwartet wird, irgendwie alles nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ja, sie wollen viele Fabriken bauen, und wenn in Taiwan irgendwelche Produktionskapazitäten irgendwann mal wegfallen, warum auch immer, dann wäre Intel ein Gewinner. Und dann denke ich auch, ja gut, bis da Fabriken gebaut sind, da braucht man erstmal Geld dafür und so weiter. Und so hat sich das immer mehr irgendwie zerschlagen. Aber Intel ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für den zweiten Punkt. Neben Managementfehlern sind ja gerade so Dividendenkürzungen oder auch komplette Streichungen ein guter Punkt, sein Investment zu hinterfragen für Anleger, die eine Dividendenstrategie verfolgen. Also ich bin eingestiegen, da hat die Intel, glaube ich, noch über 4% Dividende bezahlt. Da hätte ich sagen können, okay, wenn die in 2 Jahren den Turnaround schaffen mit ihren Ideen, dann kann ich das mit einer guten Dividende aussitzen. Ja, und dann haben sie, glaube ich, 4 Wochen nach meinem Einstieg die Dividende um zwei Drittel gekürzt. Das war natürlich der Knackpunkt, den ich aus heutiger Sicht als Fehler betrachte, also mein Fehler. Ich habe das dann praktisch in Kauf genommen, habe die Aktie weiter im Depot gehalten, und die eigentlichen Verluste sind dann praktisch jetzt in den letzten Monaten im weiteren Verlauf entstanden.
Also das heißt, ganz kurz, du hast gemerkt, Management, ja, sie haben zwar einige Aussagen getroffen, aber sie haben es nicht wirklich einhalten können. Sie haben auch Dividende gestrichen, und du hast sie aktuell trotzdem noch im Portfolio. Das zeigt ja auch, ja, keiner ist für Fehler wirklich gefeit, aber es sind jetzt schon 2 Punkte, wo du sagst, an sich hätten da spätestens beim zweiten Punkt die Alarmglocken lauter klingeln sollen und man hätte vielleicht doch...
Ja, hier war es eher umgekehrt. Also der CEO war ja neu. Da gibst du ja natürlich erstmal, wenn es heißt, oh, Gelsinger kommt und die Aktie steigt gleich und alle freuen sich, boah, endlich. Eigentlich freut sich ja nur der Markt, dass der Alte weg ist, der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und egal, wer jetzt kommt, keine Ahnung, Stiefmütterchen oder irgendwas. Und deswegen freuen sich erstmal alle. Also sie freuen sich eigentlich manchmal nicht, dass der Neue kommt, sondern dass der Alte weg ist. Das sagt man immer nicht so, kriegt man nicht so genau raus, ja. Und für mich war der Punkt, ich bin ja Dividendeninvestor. Wenn ich 4% Dividende kriege, dann habe ich ein gewisses Kapital investiert. Das fiel jetzt auf 1, keine Ahnung, 5 oder so. Da hätte ich eigentlich sagen müssen, okay, dann gehe ich da wieder raus. Weil das, was ich mir vorgestellt habe, ist so nicht eingetreten, ja. So, und jetzt habe ich sie weitergehalten bis vor einigen Wochen und habe sie jetzt erst verkauft. Und da sieht man natürlich schon von der Dividendenkürzung, von der ersten bis jetzt zur Dividendenstreichung, ist natürlich nichts mehr übrig geblieben oder extrem höheren Kursverlust. Das hätte ich mir ersparen können, wenn ich einfach beim Thema Dividendenkürzung, Streichung, gerade bei 2/3 ist schon sehr heftig, einfach konsequenter umgesetzt hätte, dass ich sage, nee, dann bin ich hier raus. Ich
muss aber eins vielleicht noch ganz kurz sagen an alle Zuschauer. Dividendenrendite bezieht sich ja immer auf den Einstiegskurs. Wenn die Aktie jetzt extrem gefallen ist und man jetzt die aktuelle Dividendenrendite anschauen würde, wäre die wahrscheinlich ja schon wieder besser als die Dividendenrendite für dich, weil du zum Einstieg natürlich wesentlich teurer gekauft hast, als die Aktie jetzt ist, oder?
Ja, das funktioniert ganz gut, wenn so eine Aktie von 100 Euro auf 50 fällt und die Dividende bei 3 Euro bleibt, ja? Dann wird aus 5%, aus 3% wird die dann auf 6. Das ist jetzt hier eher nicht das Thema, weil erst wurde sie um 2/3 gekürzt und dann haben sich eigentlich die Managementfehler bis heute ja gezeigt. Ist also genau umgekehrt. Erst kommt hier der zweite Punkt ins Spiel und dann der erste, dass ich praktisch dann gesagt habe, okay, jetzt wo er sagt, da brechen die Fabriken weg und sie haben irgendwie gar nicht so richtig Geld zum Investieren, müssen jetzt überall sparen. Und dann streichen sie noch die Dividende. Da habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich jetzt auch gehen. Also dann, was soll ich jetzt noch? Und das hätte ich mir eben sparen können. Das ist ein Fehler, der irgendwie wenig Sinn macht. Also wenn, habe ich mir ja praktisch auf meine Liste geschrieben, wenn ein Unternehmen kürzt oder streicht, dann konzentriere ich mich direkt darum, zu entscheiden, was ich hier mache. Und es gibt ja auch positive Beispiele. Ja? Zum Beispiel Sixt, der hat ein bisschen gekürzt die Dividende, weil es an den Geschäftsverlauf angekoppelt ist. Freenet hat zum Beispiel im Covid-Zeitpunkt ein Jahr die Dividende ausgesetzt und haben gesagt, wir wollen das Geld in die Schuldentilgung packen. Dann sagen die praktisch, okay, im nächsten Jahr zahlen wir wieder. Das sind so Sachen, dann setze ich mich damit auseinander und kann sagen, okay, gehe ich das mit oder nicht.
Also du bist nicht digital und sagst, wenn das so ist, sondern wenn das ist, möchtest du wissen, warum. Und wenn der Grund für dich nachvollziehbar klingt, dann sagst du, ja klar, logisch, jetzt brauchen wir halt das Geld für die Schulden lieber, bevor sie noch andere Kredite aufnehmen müssen mit höheren Zinsen und dann würde ich als Unternehmer selber auch so vorgehen. Ich glaube, das ist vielleicht die Überlegung. Dann kannst du es abnicken und ansonsten würdest du sagen, nee, lieber nicht. So höre ich gerade raus, glaube ich.
Ja, und bei Burberry ist ein zweites Beispiel zum Thema Dividendenkürzung. Das Geld im Moment verdienen die schon, um die Dividende weiterzahlen zu können. Aber sie haben sich jetzt beim ersten Punkt, beim Managementfehler, gut behauptet, sage ich mal. Ich glaube, nachdem ich eingestiegen bin, nach einem halben Jahr, wurde über kurzfristig der CEO jetzt ausgetauscht. Das ist schon mal gut, also keine ewig lange Durchhalteparolen, viele Jahre. Der Gewinn hat eigentlich auch noch gepasst, also sie machen keine Verluste in dem Sinne, sondern sie hätten die Dividende durchaus weiterzahlen können. Aber der neue CEO ist gekommen und hat gesagt, so Cut, Dividende ist raus, wir machen jetzt alles neu. Und dann habe ich direkt Burberry auch wieder verkauft. Das hat jetzt nicht funktioniert, der Verlust hält sich auch in Grenzen, aber da habe ich erst mal gespürt, ja, du musst genau so vorgehen. Wenn sich signifikant an dem Setup, was du dir eigentlich vorgestellt hast, was verändert, dann muss ich da die Reißleine ziehen. Und ein Unternehmen, was keine Dividende zahlt, obwohl ich ja Dividendeninvestor bin, da möchte ich dann in Zukunft die Reißleine ziehen.
Kann man sich das eigentlich dann so vorstellen, du investierst in eine Aktie und hast so ein kleines Sheet, wo du reinschreibst, Aussagen vom Management, Zukunftsaussichten, aktuelle Dividendenrendite beim Einstieg. Weil du musst dir irgendwann, ich glaube, das Problem, wenn du eine Aktie 10 Jahre hältst, wird es ja schwer zu sagen, warum habe ich die nochmal und was war damals? Ich glaube, du brauchst dann irgendwo so eine Tracking-Möglichkeit, um immer zu sehen, warum habe ich das eigentlich getan? Kann man sich so vorstellen, schreibst du, liebes Tagebuch, heute habe ich die Aktie aus den Gründen gekauft. Ist das ein Vorgehen, was du zumindest empfiehlst oder auch selber sogar machst? Oder sagst du, ich kann es alles hier im Kopf behalten?
Also nicht ganz so detailliert, aber ja, ich habe meine Notizen. Erstmal habe ich eine Art Checkliste, was muss ein Unternehmen mitbringen? Bei mir ist es ja so, durch mein Tool sehe ich ja praktisch, welche Unternehmen sind denn jetzt zum Beispiel günstig. Das heißt, der Kursabfall von 100 Euro, sagen wir mal auf 50, den habe ich mir schon erspart, weil jetzt bei 50 taucht sie erst bei mir in der Liste auf. Und jetzt kann natürlich sein, sie kann auch nochmal auf 30 oder 40 fallen, aber ab jetzt beschäftige ich mich erst damit. Und dann müssen bestimmte Sachen halt irgendwie passen. Ich sage mal so, von 15 Punkten wird es immer so sein, dass vielleicht drei, vier Sachen nicht so passen und der Rest ist schon in Ordnung. Es ist immer ein Abwägen. Es gibt kein, alles passt und die nehme ich oder so. Es ist immer schwierig. Aber die Gewichtung muss einfach passen. Und dann schreibe ich mir eben so die Eckdaten hin, was ich erwarte, wenn der CEO mir sagt, wir wollen bis Ende des Jahres den Umsatz verdoppelt haben. Naja, bei der nächsten Quartalszahl schaue ich um meine Liste, das habe ich dann auch vergessen, und dann steht, ach so, okay, Umsatzverdopplung, gucken wir mal. Okay, 5% mehr, mal gucken, was er jetzt sagt. Also das versuche ich schon irgendwie im Auge zu behalten. Und eigentlich müsste man dann konsequenter sein und wirklich seine, das ab, also er kann ja viel erzählen. Also ein Beispiel habe ich mitgebracht, zum Beispiel von BayWa. Ja, die haben letztes Jahr Jubiläum gefeiert, ich weiß gar nicht, 5000 Jahre BayWa oder so, und haben auch eine Sonderdividende ausgeschüttet. Ich glaube, da gab es 10 Cent extra. So, und jetzt auf einmal ist BayWa fast irgendwie pleite, keine Ahnung. Also ganz schlimm alles bei BayWa. Und dann hat der CEO gesagt, vor ein paar Monaten, Wochen, ist ja Wochen, man, es fühlt sich immer an wie Monate, aber waren das Wochen, dass er gesagt hat, ja, seit 2021 hat uns die finanzielle Situation extrem belastet. Und ich so als Aktionär, weiß ich, hab die ja schon länger. Echt? Habe ich noch nie gehört von dir. Da denke ich mir, wem hat er das denn gesagt? Also immer wird vom Management so getan, ja, wir haben das im Griff und das wird sich bessern und wir arbeiten dran und wir haben hier ein Programm aufgelegt. Also, dass er jetzt sagt, dass eigentlich seit 3 Jahren die Finanzsituation belastet, also Zinsen, hohe Schulden und so weiter, fand ich dann schon ein bisschen doof. Hätte ich ja selber auch sehen können. Aber weißt du, in dem normalen Verlauf, Aktienkurse sind ja auch immer super gut gestiegen, auch Profiteur von Covid und Rohstoffpreisen, die ja gestiegen sind, ging es ja bei, war nicht so schlecht. Und dann haben sie angefangen mit allen möglichen Kram drumherum, Solar und irgendwelche Energieparks und so weiter. Und dann konnten sie die nicht verkaufen. Und so hat sich das immer mehr aufgestaut. Und da denke ich mir mal, sowas kann man ja auch, ne? Du kommst ja auch nicht zu Peter Zwegert ins Fernsehen und sagst, Mensch, was machst du hier? Ach so, ich bin überschuldet, ist mir gar nicht aufgefallen die letzten 4 Jahre. Weißt du so? Also eigentlich wäre es ehrlicher gewesen, all die Jahre praktisch offen zu kommunizieren und sagen, ja, wir haben hier ein Problem, aber dann hätte man noch sagen müssen, wir gehen das jetzt an. Ja, aber wenn du ein Manager bist, der in Solarparks und alles investieren musst, dann kannst du nicht sagen, ja, wir haben eigentlich zu viele Schulden, wir müssen da eigentlich mal Piano machen.
Vor allem, wenn man kurz davor wirklich eine Sonderdividende rausgehauen hat, ja, das fließt aus dem Unternehmen raus und natürlich, wenn das Geld einfach wegfließt, ist ja schön, die Eigentümer haben es bekommen, nichtsdestotrotz, das Geld hätte vielleicht das Unternehmen selber gebraucht, um diese finanzielle Schieflage, wie du es gerade beschrieben hast, nicht ganz so schief darzustellen. Ja, das ist richtig. Also ich sehe schon, du legst sehr, sehr starken Fokus auf jeden Fall aufs Management. Ich glaube, wie ich das Gespräch von dir höre, je längfristiger man anlegt, je uninteressanter werden vielleicht reine Charts, und hier ist nur Widerstand und da ist nur Stützung. Je wichtiger wird die Aussage vom Management, die man dann tracken sollte und gucken, was wurde uns versprochen als Eigentümer, weil der, ja, theoretisch der Vorstand ist dann angestellt, da muss man ja mal sagen. Was hat mein Angestellter mir gesagt, was er mit meinem Unternehmen machen möchte? Und im nächsten Quartal gucke ich mal, hat er es denn geschafft? Wenn nicht, kann man sagen, ich zähle ihn einmal an, ich zähle ihn zweimal an, ich schmeiße ihn raus oder also ich schmeiße ihn zwar nicht raus, aber ich schmeiße die Aktie raus. Oder würdest du auch mal sagen, nee, ich war nicht ganz so zufrieden, ich mache einen Teilverkauf, gab es das auch? Oder bist du so ein ganz oder gar nicht Typ?
Also Teilverkauf habe ich zum Beispiel bei Fresenius gemacht. Also der einzige Dividendenaristokrat in Deutschland, ist auch schon wieder Geschichte. Auch Thema Managementfehler. Du leist dir vom Staat irgendwelche Hilfen und dann 2 Monate vor Dividendenausschüttung fällt dir ein, ach so, wir dürfen ja gar keine Dividende ausschütten, wenn wir uns Hilfe vom Staat holen. Ist natürlich doof. Ja, dann haben sie natürlich gesagt so. Aber auch da, weißt du, da könnte man hingehen, pass auf, Jungs. Also man kann es natürlich schön formulieren für Aktionäre. Man kann einfach sagen, da haben wir einfach nicht aufgepasst, da haben wir einen Fehler gemacht. Wir setzen die dieses Jahr aus. Im nächsten Jahr zahlen wir wieder Dividende in gleicher Höhe. Vielleicht gibt es auch noch einen Bonus, weil es ja unser Fehler. Jetzt wird schon, also die Erwartung an Dividende, die ist deutlich geringer als die Dividende, die vor der Streichung. Und nichts dergleichen kam in irgendwelchen Aussagen vom Management. Ja, mei, hast du auf dem Formular im Kleingedruckten nicht gelesen, ne? Kann man machen. Okay, passiert. Da habe ich gemerkt, deutsches Unternehmen, wieder Missmanagement, viele, viele Jahre. Dabei ist ja eigentlich der größte europäische, ich sag mal, Gesundheitsdienstleister mit Fresenius eigentlich gar kein schlechtes Unternehmen, wenn es ordentlich geführt wird. Da habe ich meine Position in dem Fall nur reduziert. Ja, da war ich jetzt einfach froh, wenn die kleiner ist, nur nächstes Jahr zahlen die wieder Dividende, dann ist das in meiner Medizin, Pharma, Gesundheitsschiene ein kleinerer Posten als bisher. Damit fühle ich mich jetzt praktisch deutlich wohler.
So, also wir haben definitiv Management, Management, Management. Das steht relativ weit oben, welche Aussagen wir getroffen und tracken, ob das stimmt. Du hast jetzt die Dividendenkürzung oder Streichung als zweiten Punkt angesprochen. Da ist ganz klar, wenn du irgendwo nachvollziehen kannst, und das ist glaubwürdig und unternehmerisch sinnvoll, die zu streichen aktuell oder auszusetzen, aber auch einen Ausblick zu geben, musst du nicht zwingend negativ sein, aber wenn es einfach aus dem heiteren Himmel kommt, hoch, habe ich vergessen, sind wir beim Management, ist es auch eher ein negativer Punkt und 1+1 macht dann eher nicht 2, sondern vielleicht sogar 3, weil das Management schon vorher Fehler gemacht hat. Das wirkt sich jetzt aus auf den Punkt wie Dividende, das ist dann noch ein eherer Grund zu verkaufen. Und Punkt 3 kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Thema, hast du vorhin schon angesprochen, so strukturelle Risiken, Gerüchte, hast du gehört, das ist so und so, die Presse hat das und das geschrieben und vor allem, wenn man sich gegen solche Gerüchte nicht zur Wehr setzt. Ich meine, wenn Gerüchte aufkommen, kann man ja als gut geführtes Unternehmen ja hoffentlich diese Gerüchte, wenn sie nicht wahr sind, widerlegen, weil Gerüchte tun nie gut. Die Börse mag Gerüchte nicht, die will Tatsachen haben. Und wenn man nicht gegen Gerüchte vorgeht als Unternehmen, ist es auch kein gutes Zeichen, glaube ich. Was für Beispiele hast du damit gebracht?
Naja, jetzt muss man natürlich aufpassen. Ich denke mal, bei Wirecard hat das Management viel getan, um gegen Gerüchte vorzugehen. Das war dann am Ende schon so, dass du ja egal was hättest sagen können, da kommt der Einbeinige oder was auch immer und alle sagen nein, das ist ein Dreibeiniger. Also es wollte ja gar keiner mehr hören. Man muss selber für sich einfach fragen, was sind das für Gerüchte und kann man selber die Gründe, also wenn dann irgendein Hindenburg Research kommt und wirklich seitenweise Sachen aufschreibt, ja, und sich denkt, hättest du eine von den Sachen überhaupt selber gefunden, ja, würde ich schon sagen, ja, ich nicht, also die Zeit habe ich nicht, die Lust habe ich nicht. Und wie wichtig, also in meinem Portfolio sind 80 Aktien, denke ich mir, wenn da jetzt eine Wirecard liegt, wie wichtig ist dir dieses Unternehmen? Also es ist jetzt kein, bin jetzt kein Harry Potter Fanclub, wo ich sage, auf mein Harry Potter lasse ich da gar nichts kommen, sondern ich kann mich ganz normal von dem Unternehmen trennen und den Schaden von mir abwenden. Ich habe zum Beispiel, habe ich nämlich gefunden, in meinem Instagram-Kanal eine Story vom 10. November 2019, da hat mich einer gefragt, was ich von Wirecard halte. Und beim Aktienkurs von 116 Euro habe ich gesagt, aufgrund der Gerüchte würde ich die Finger von lassen. 116 Euro. Ich glaube, da gibt es da draußen ganz viele Leute, die würden sich alle 5 Finger nach 116 Euro ablecken, wenn sie einfach nur auf den Idioten, wo ich damals in Bali am Strand gesessen habe, gehört hätten. Aber das Risiko ist eben so, Aurelius zum Beispiel ist auch so ein Unternehmen, das habe ich damals auch verkauft, wo du das Gefühl hast, das Management arbeitet irgendwie immer so gegen. Ja, dann kommen irgendwelche Gerüchte, dass da wer alles da involviert ist in diesem Unternehmen hintenrum über irgendwas alles, wo du dachtest, das ist so merkwürdig und alles so, da möchte ich einfach nicht dabei bleiben. Das sind Risiken, das sind Gerüchte oder auch Hochrisiko. Ein Hochrisiko ist zum Beispiel, wenn ein deutsches Immobilienunternehmen gar nicht genau weiß, gibt es mich in 2 Jahren noch. Das war jetzt ein Grund, mich auch von TAG Immobilien zum Beispiel zu trennen. In der Hochphase, wo sie abgestürzt sind, wo du sagst, ihr habt ja gar keinen Wert mehr im Depot, zu den Risiken, die auf der Verbindlichkeitsseite stehen. Es hat sich jetzt alles wieder gebessert. Natürlich, Zinsen werden gesenkt, die konnten dann irgendwelches Portfolio ein bisschen bereinigen und so weiter. Aber Immobilien in den letzten 2 Jahren war High Risk. Und das trenne ich mich davon einfach, dann bin ich auch überhaupt nicht traurig, wenn ich sage, ja, schade, hätte ich 30% doch noch mitnehmen können. Weil im Gegenzug habe ich mir praktisch einen möglichen Totalausfall erspart. Ja, oder bei BASF habe ich angesprochen, wenn du dir anguckst, wie hoch ist der Free Cashflow im laufenden Geschäftsjahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass BASF im nächsten Jahr, also 2025, die Dividende für dieses Jahr einfach streicht. Oder zumindest stark reduziert. Und dann denke ich mir mal, Sie müssen das jetzt noch nicht sagen. Ja, Sie haben ja noch Zeit, ne, so bis 2 Monate vor Hauptversammlung. Aber ich habe mich von denen getrennt. Ich habe zu Lyon Del Basel gewechselt. Und die beiden Aktien laufen, also vom Chart her, die einen laufen so und die anderen laufen so. Es sind beides Chemiekonzerne. Die einen schaffen es irgendwie in der Schwierigkeit der Situation in der Branche, bessere Ergebnisse abzuliefern als wieder ein deutsches Unternehmen, ja.
Vielleicht ganz wichtig, natürlich, ist ja auch klar, wir kennen alle Axel Fischer, alle Werte, die er anspricht, hat er oder hat er im Portfolio, das müssen wir aus Compliance-Gründen immer sagen, du hast natürlich ein Eigeninteresse, wichtig.
Außer Wirecard,
okay, wichtig, die hatte ich nie.
Ja, genau. Aber
wir müssen halt ansprechen.
Alle anderen, ja, stimmt. Alle
aus Compliance-Gründen müssen wir immer sagen, weil durch dieses Video, das Millionen von Leuten gucken, könnten jetzt ja Leute sagen, Alex hat diese Aktie im Depot, die kaufe ich jetzt auch und wir beeinflussen dadurch den Kurs. Nein, Scherz beiseite, es gehört einfach dazu, wenn man so ein Video dreht. Das muss man einfach sagen, haben wir hiermit auch getan. Vielleicht hätten wir es am Anfang sagen können, aber die Leute, die
ich... Aber ich glaube, heute passiert es nicht so. Wir sprechen ja nur über die Loser-Aktien. Heute werden sie höchstens alle die Aktien verkaufen und sich morgen ärgern, dass sie doch wieder gestiegen sind. Ein Unternehmen, was zum Beispiel in den Medien auch nur ganz am Rande so aufgetaucht ist, war zum Beispiel Barrick Gold. Also eigentlich bin ich ja so ein Edelmetall-Fan und halte da auch einige Aktien. Und Barrick Gold war so eine Position, die habe ich aufgebaut. Das war die kleinste von meinen. Und dann gab es da Gerüchte zum Thema Enteignung ihrer größten Mine in Mali. So, Mali, wenn du überlegst, boah, Urlaub macht da keiner. Deutsche Bundeswehr, keine Ahnung. Enteignung der größten Mine. Weißt du, wenn die sagen, okay, wir haben da noch so ein kleines Ding irgendwo, es ist 5%, 1% von unserem Ergebnis. Okay, wenn da was kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Das ist die größte Mine von denen mitunter. Und ob das jetzt mit der Enteignung kommt oder nicht, kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Ich kann es auch gar nicht einschätzen. Es kann auch sein, dass sie sich dann einigen mit der Bundesregierung von Mali und sagen, ja, wir kriegen einfach von euch einen höheren Abschlag, weißt du, so eine Art Habeck-Politik in Mali, wo die einfach sagen, okay, wir müssen euch mehr zahlen, dann dürft ihr hier unter unserer Obhut weiter euer Gold fördern. Wird aber am Ende dazu führen, dass die Mine einfach weniger Ertrag abwirft, höhere Kosten hat und das Risiko bleibt ja, ne, bis zur nächsten Krise. Und da habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Also dann nehme ich lieber irgendwelche Minen, die in Kanada sind oder so, da gehe ich davon aus, dass es einfach vernünftiger abläuft. Und das ist so ein Risiko, da muss einfach jeder sagen, bin ich bereit, mein Vermögen in so ein Risiko zu stecken. Jetzt versuch doch mal das, wenn du sagst, dein Vermögen besteht zu 80% aus deinem Haus und jetzt, ne, musst du das Risiko nur mal, wie viel gibst du für deinen Keller? Wie viel ist es dir wert, wenn der einfach mal überflutet wird? Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber jeder kann ja für sich einfach mal das Risiko und die Größe des Risikos einfach mal definieren. Und ich habe einfach keine Lust auf Risiko. Also hier bei dem Punkt, bei dem dritten, bei strukturellen Risiken, Trennung von Gerüchten und Hochrisikowerten bin ich raus. Sobald da was aufkommt, habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ist mir zu riskant.
Sobald das Gerücht für dich auch schwerwiegend genug klingt, glaube ich. Also ich glaube, es kommt ja auch darauf an, was für ein Gerücht es ist. Wenn du selber durch eine eigene Recherche, durch offene Daten vielleicht auch sagen kannst, dem Gerücht traue ich nicht ganz so viel zu. Ich glaube, dann würdest du auch sagen, ich überdenke es mir nochmal. Aber sobald es halt, glaube ich, Gerüchte sind, wo du sagst, jede Aktie ist eine Chance, Risiko. Und wenn einfach das Risiko plötzlich überhand nimmt, allein schon, wenn dieses Gerücht doch Realität wird, dann bist du raus. So nehme ich dich gerade wahr, dass du da sagst, jedes Gerücht, du rennst nicht sofort weg, wenn ein Gerücht da ist, verkaufst du, ohne drauf zu schauen. Aber du prüfst erstmal, was steckt da dahinter, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko zum Schlagen kommt und dann entsprechend dann erst den Kurs nach unten treibt und dann vielleicht dann lieber als einer der Ersten im Rettungsboot sitzt und nicht als Letzter dich hinten vor der Reling festhältst.
Ja, natürlich. Und gleich abhauen und gar keinen mitnehmen im Rettungsboot, ganz wichtig. Also es geht wirklich nur um die Risiken des Totalausfalls. Also natürlich, wenn die sagen jetzt bei VW, die werden jetzt da Werke schließen und so, ja gut, ich meine, VW wird es auch noch in 5 Jahren geben, die werden vielleicht dann weniger Autos produzieren, aber die werden jetzt nicht pleite gehen oder obwohl, warte, okay, nehmen wir einen anderen Wert. Nein, aber es geht wirklich um Totalausfall, ich bin ja Dividendeninvestor, wenn ich weiß, nächstes Jahr gibt es bei einem Unternehmen keine Dividende, das sind die Gerüchte, die da stehen, dann prüfe ich das und komme zu dem Entschluss, stimmt, wovon könnte die Dividende jetzt eigentlich noch bezahlt werden, ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, dann will ich versuchen in Zukunft eher die Reißleine zu ziehen. Ich kann das Geld ja sofort umschichten in einen Wert, wo es keine Gerüchte gibt, ja, wo ich sage, da kriege ich solide, ich habe zum Beispiel vom BASF gewechselt zu Lyon der Basel, die zahlen vierteljährlich. Ja, da habe ich, ja, da können die erst mal nach 9 Monaten, habe ich schon 3-mal Dividende bekommen. Da warte ich bei BASF, damit die mir im 10. Monat sagen, nee, dieses Jahr gibt's nichts. Weißt du, da habe ich aber beim anderen schon 3-mal was bekommen. Also das Risiko ist dadurch auch minimiert und ich bleibe in der gleichen Branche und auf einem anderen Kontinent mit ganz anderen Möglichkeiten.
Vielleicht jetzt eine Frage noch. Du hast gerade schon angedeutet, du guckst zurück und hast du gemerkt, hättest du 30% weniger Verlust gemacht oder hättest du 30% Gewinn gemacht. Wie oft blickst du auch zurück, nachdem du jetzt gelernt hast, die 3 Punkte abklappern, wenn die 3 Punkte dazu führen, ich verkaufe lieber, schaust du nach einem halben Jahr wieder zurück und sagst, war es richtig? Habe ich die 3 Punkte richtig eingeschätzt? Oder sagst du aus den Augen, aus dem Sinn?
Nein, also grundsätzlich ist ja jede Aktie mindestens so 1-2 Mal im Jahr in der näheren Beobachtung bei mir. Aber alle die genannten Punkte kommen ja auf. Also da muss ich mich ja gar nicht kümmern. Ja, da, wenn der Aktienkurs nicht läuft, wenn die Quartalszahlen, die Berichterstattung rund um die Quartalszahlen zum Beispiel oder bei sonstigen News, das lese ich mir ja schon durch, da fällt es dir ja auf, warum kommt der Kurs nicht hoch? Liegt es jetzt am Unternehmen oder an anderen Dingen? Oder beim Thema Dividende, das kommt ja von heute auf morgen. Ja, stehst du morgens auf, Also hier bei mir ist es noch ein bisschen einfacher, weil ja durch die Zeitverschiebung, aber bei mir ist es dann mittags, kommen dann die ersten News rein oder am Nachmittag aus Amerika und dann, super, Dividendenstreichung, toll. Ja, da kannst du sofort aktiv werden, ja, oder auch bei Gerüchten, wenn du was hörst, ne? Eigentlich muss ich da nicht nachsuchen, aber was ich mache, ich setze mich mit den Trades, die ich mache oder gemacht habe, auseinander. So habe ich zum Beispiel in diesem Jahr meinen Fokus darauf gelegt, auf deutsche Werte. Also ich habe mein Portfolio mittlerweile auf 11% reduziert bei deutschen Werten. Ich habe mich um die Dividendenaktien gekümmert, die keine Dividende zahlen. Da habe ich auch komplett alle Entscheidungen getroffen. Also entweder habe ich mich getrennt oder die Unternehmen fangen jetzt wieder an. Also zum Beispiel Direct Line und Disney haben jetzt wieder angefangen mit Dividende zu zahlen. Dann bleibe ich natürlich noch ein bisschen dabei. Aber bei Unternehmen, die zum Beispiel nur geringfügig Dividende zahlen, da zählte zum Beispiel Intel jetzt dazu mit 1, ganz wenig. Da habe ich gesagt, okay, möchte ich mit 1, 0, irgendwelchen Dividenden noch rumlaufen? Gibt es im Gegenzug Kurspotenzial oder nicht? Und dann möchte ich einfach auch in Zukunft kurzfristig hier Entscheidungen treffen. Also mein Depot praktisch aktiver aufräumen und optimieren.
Aber aktiv aufräumen, optimieren heißt bei dir nicht tagtäglich irgendwelche Aktien von links nach rechts drehen, sondern einfach den Puls messen und wenn irgendwo Fieber kommt und du merkst, es überhitzt sich oder es kühlt so extrem ab, dann möchtest du einfach an der Seitenlinie stehen und sagen, jetzt sollte ich vielleicht was tun.
Ja, ich will vorbereitet sein, natürlich. Ich meine, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt über 80 Werte im Depot. Ich habe, glaube ich, 15 oder 12 auf der Watchlist. Das sind Werte, wo ich sage, die könnten interessant werden für einen Einstieg. Oder auch, das sind meine Problemkandidaten, die möchte ich halt im Auge behalten. Aber alle anderen, die normal laufen, warum soll ich eine Procter & Gamble mir jetzt anschauen, weißt du? Da gibt es aus keinen der genannten drei Punkte heute irgendwas, wo ich mir Gedanken machen muss, wo ich sage, okay, Dividende, Gerüchte gibt es da, die wollen Pampers verkaufen oder was auch immer. Also da ist jetzt überhaupt nichts, wo ich mir Gedanken machen muss. Und das gilt ja für den Großteil meines Depots. Sagen wir mal 65 bis 70 Aktien, wo ich sage, da ist eigentlich nicht viel zum Tun, außer mal bei Quartalszahlen gucken. Oder wenn größere Kursbewegungen sind, dann guckt man mal, okay, da gab es eine Info, da wollen die irgendwas machen. Aber in der Regel sind es nur wenig Aktien, die bei mir im Fokus stehen.
Bevor ich noch zu einer Off-Topic-Frage komme, die nichts mit diesem Thema zu tun hat, fasse ich nochmal zusammen. Du hast drei wichtige Oberkategorien erkannt für dich, wo du sagst, da hättest du vielleicht in der Vergangenheit stärker darauf achten sollen. Da achtest du in der Zukunft auf jeden Fall mehr drauf. Das ist einmal ganz klar das Management. Welche Aussagen treffen die? Halten die sich dran? Wie stark liegen sie daneben bei ihren Aussagen? Eng damit verknüpft sind natürlich auch Dividenden. Ja, warum zahlen sie keine Dividenden mehr? Wenn es für dich nachvollziehbare Gründe gibt, dann kriegen sie eine gelbe Karte, dürfen weitermachen. Aber wenn es für dich total abstrus ist, dann ist auch eher so ein Punkt, nochmal ein Malus zum Verkaufen. Und der dritte Punkt ist einfach, wenn die Gerüchteküche etwas aufgreift und du mit diesem Gerücht das Risiko siehst, ja, das könnte, wenn das zum Tragen kommt und das die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dann glaube ich, Dividenden werden dann nicht mehr so gut oder gar nicht mehr ausfallen. Dann sind eins und eins und eins die drei Punkte dazu zu sagen, ich sollte vielleicht mal verkaufen. Es muss nicht einer von allen drei sein. Manchmal müssen es auch zwei sein. Es kommt immer auf die Schwere, glaube ich, an, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Genau. Also wie gesagt, Walgreens haben wir ja auch angesprochen. Die habe ich, glaube ich, damals nach der ersten Dividendenkürzung gekauft. Ich glaube, jetzt steht die nächste Dividendenkürzung schon wieder an irgendwie. Aber das ist halt so klein, ich brauche die ja eigentlich nur verkaufen, weißt du? Aber ich habe irgendwie auch aufgrund der Größe oder der Kleinigkeit, wie sagt man, der Größe und der Kleine, also aufgrund der geringen Position im Moment gar keinen Antrieb, mich jetzt da hinzusetzen, um in der Tiefe das alles auszuarbeiten. Ich denke eher, vielleicht zeigt sich sogar am Boden. Weil wenn man guckt, wie könnte Walgreens bewertet werden, dann könnte die rein theoretisch heute doppelt so schwer sein, ja. Wird sie aber nicht. Und da zeigt mir, dass da fehlt noch ein bisschen was. Und es könnte ja sein, dass ich dann vielleicht sogar noch einen Positionsaufbau anfange. Aber je höher eine Position bei mir im Depot ist, also je signifikanter oder Dividendenausfall, ja, wenn ich jetzt die Dividende, sagen wir mal, von 10 Euro im Monat kriege, dann ist es mir vielleicht nicht so wichtig, als wenn ich irgendwo 300, 400 Euro bekomme. Dann will ich schon, dass das läuft. Und ein Punkt ist auch oft so, wir sprechen ja hier von drei verschiedenen Punkten, warum man sagen kann, ich halte die jetzt nicht ewig, sondern ich trenne mich einfach davon, weil es einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sich entwickelt. Der Punkt ist ja, wir realisieren Verluste. Ja, das können mal 30% sein oder so, ja. Aber wir haben ja auf der anderen Seite sofort etliche alternative Möglichkeiten, auch mit 30% weniger Einstandskapital, wieder zu investieren in ein Unternehmen, was uns in Ruhe schlaflose Nächte verhindert. Ja, also, dass wir praktisch wieder ruhig schlafen können. Ja.
Also, du guckst wirklich deinen Stundenlohn an, ob es sich lohnt, sich intensiv mit was zu beschäftigen oder eher nur mal etwas oberflächlicher. Je größer Position ist, je mehr Pflege braucht die Position, ist ja auch klar.
Absolut. Ich meine, wenn jetzt im Auto der Scheibenwischer irgendwie quietscht und Schlieren hat, ist es, glaube ich, nicht so dramatisch, sofort zur Werkstatt zu fahren, als wenn du die Motorlampe hast und du irgendein blechernes Geräusch hast. So musst du das verstehen, ja.
Je nachdem, wie stark die Frau genervt ist vom Quietschen, wobei man sagen muss, so ein Schreibtisch und Blättchen kann man auch selber tauschen. Off-Topic. Ja. Wir reden heute am Morgen des 18. September. Wir haben gestern in den USA eine Zinssenkung gehabt um 0,5%. Also, ja, viele haben gesagt, der Viertel kommt. Kurz davor war schon vielen, ja, am Markt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir wirklich ein 0,5% bekommen. Wie siehst du diese Zinssenkung? Ist es für dich eher so ein Warnsignal, dass wir sagen, wow, hoppala, die Fed gibt damit eigentlich zu, dass sie vielleicht zu spät reagiert hat? Oder sagst du grundsätzlich, naja, jetzt werden halt die Aktien wieder noch attraktiver. Mal gucken, was der Markt insgesamt drauf macht. Also wie ist deine Einschätzung? 0,5% Zinssenkung ist erstmal toll, aber ist es auch vielleicht ein Warnsignal, dass die amerikanische Wirtschaft vielleicht kalt laufen könnte?
Ja, finde ich jetzt alles. Also für mich als Dividendenanleger, der langfristig agiert, ist es jetzt nicht so dramatisch. Was spannend ist natürlich, wenn du jetzt bei Zinsen, ich sag mal 0,5 weniger bekommst, ich sag mal so à la Trade Republic oder welche Angebote es da gibt, wo ja Menschen massenweise ihr ganzes Hab und Gut bei wegen 4% umgeschichtet haben.
3,5. Das war ja, ist ja in Europa, ja, aber Deutschland.
Es gab ja 4% und es ist auch nur brutto. Ne? Jetzt ist ja nur noch wahrscheinlich noch weniger, 3,5, und nächste Woche sind es nur noch 3,1 oder so. Diese Bewegung wird sich dann irgendwann wieder auflösen, ja, weil das ist dann praktisch, aus meiner Sicht spricht das pro Dividendenaktien, vor allem die, die solide Dividenden zahlen. Aber wenn der Markt, warum auch immer, Rezession oder was auch immer sich abschwächt, dann ist es für mich halt eher, ja gut, dann ist das Vermögen weniger wert, aber für mich ergeben sich ja dann erst die Chancen meines Tuns. Also ich sitze dann da und sage, okay, was kann ich denn jetzt kaufen? Also ich freue mich jetzt. Also wenn es mal runterkommt. Aber wenn die Finanzwelt wieder solide läuft und dafür braucht es geringere Zinsen, dann ist es eigentlich auch okay. Also für mich ist es nicht so, Zinsen sind nicht so relevant jetzt für mich.
Also aus Dividendeninvestor-Sicht ist es dir jetzt relativ, siehst es relativ entspannt. Solange du halt Unternehmen hast, die halt nicht extremst überbewertet sind und die durch Zinssenkungen halt schon in Aussicht stellen, ne? Der Markt läuft nicht gut und deswegen die Aktienkurse extrem zurückkommen. Ich glaube, in den Werten bist du auch seltener unterwegs.
Naja, aber die Unternehmen profitieren ja durchaus durch geringere Zinsen. Also man merkt es nicht an dem Tag, wo der eine in Amerika spricht, sondern du siehst dann in den nächsten Quartalszahlen, wenn zum Beispiel Finanzierungen einfach umgeschichtet wurden. Eine alte Finanzierung läuft aus, eine neue wird verlängert und dann sieht man nach ein paar Wochen, Monaten, Quartalen, ah, guck mal, das Unternehmen konnte durchaus von einer Zinssenkung profitieren. Das sind halt Unternehmen, die höhere Verschuldungen haben oder unter den Zinskosten leiden. Die können dann einfach ihre Margen sicherlich auch ein bisschen verbessern.
Wenn sie weiterhin Abnehmer haben und eben nicht, wie vielleicht die Fed befürchtet, der Wirtschaftskreislauf insgesamt runtergefahren wird. Und das wird spannend werden. Also ich bin persönlich gesagt, ich habe mir eher eine Zinssenkung um 0,25% erhofft, weil das wäre, naja, okay, es läuft alles ganz gut, 0,5% Zinssenkung ist eher so, wir waren vielleicht zu spät dran und wir müssen jetzt schnell reagieren. Ich bin unglaublich gespannt, wo wir am Ende vom Jahr natürlich stehen und vor allem diese Zinssenkung noch vor den amerikanischen Wahlen, obwohl der Herr Trump gemeint hat, bitte senkt keine Zinsen vor den Wahlen, weil wenn, dann möchte ich das unter meiner Regierung machen. Also die Fed ist unabhängig, auch wenn es viele nicht glauben, von der Regierung und erst recht von der möglicherweise zukünftigen Regierung ist sie gleich dreimal unabhängig. Also
aber eigentlich sprichst du ja den Punkt an, es geht ja gar nicht um die Zinssenkung von gestern, sondern es geht ja um die Wochen davor, wo wir alle nur spekulieren, was passiert. Ist es ein Viertel, ist es ein halbes, ein Hoch oder runter? Und so ist es ja auch mit der Wahl. Jetzt weiß irgendwie doch keiner mehr beim Attentat von Trump. Jetzt ist er sicher, jetzt ist er auf jeden Fall Präsident, jetzt ist, keine Ahnung, ein Monat rum und alle so, ja, doch nicht mehr Trump. Also die Unsicherheit.
Und dann kam das zweite mögliche Attentat.
Ja, stimmt, da war ja auch noch was die Woche irgendwie. Aber du merkst, es geht eigentlich gar nicht um den Fakt. Also ich glaube, wenn er dann Präsident wird oder die Frau da, dann ist einfach nur die Unsicherheit weg, wer es jetzt wird. Aber im Grunde weiß man ja, was mit jeweiligen Kandidaten dann danach passiert. Und die Börse wird sich dann wahrscheinlich allgemein erstmal erholen. Ich glaube nicht, wenn die Frau gewinnt, bricht die Börse weg. Oder umgekehrt, wenn Trump gewinnt, wird die Börse jetzt hausieren. Also das wird auch nicht passieren. Also nur deswegen, weil er es geworden ist. Ja. Und bei Zinsen ist es genauso. Ich glaube, das, was in den letzten Wochen der Markt ja weiterhin gut gestiegen ist, ich glaube, das ist schon vorausgenommen auf die Zinssenkung. Ob nun ein Viertel oder ein halbes Prozent, der Drops war schon vorher gelutscht.
Das lasse ich einfach mal als Schlussstatement so stehen. Alex, dir viele schöne Grüße nach Thailand. Genieß die Sonne und das schöne Wetter und bis zum nächsten Mal. Und wir haben ja im Vorfeld schon miteinander gesprochen. Ich mache mal kurz einen Spoiler-Alert. Am 12.12. haltet euch diesen Termin mal im Kalender fest. will ich wieder ein Blogger-Quiz Schlag den Blogger machen. Das heißt, ich werde viele, viele Blogger einladen, wo ihr gegen eure Lieblingsblogger in Quizfragen antreten könnt. Und Alex hat schon gefragt, was die Fragen kosten. Die gibt's vorab nicht. Und wenn das so teuer, dass ich dann nur als Nachbar bei dir quasi mein Leben bringen könnte. Okay. Und das könnt ihr beweisen, wie euer Wissensstand ist, ja, wie gut ihr, wie schlecht ihr seid. Ihr könnt auch was gewinnen. Haltet euch einfach am 12.12. mal warm. Es gibt auf jeden Fall nähere Informationen demnächst auf diesen und auf weiteren Kanälen. Und Alex, von meiner Seite aus, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Hat Spaß gemacht.
Bis bald. Danke dir. Tschüss.